SRF 2 Kultur.
Von Anchorage bis Bali, von Reykjavik bis Johannesburg. In 203 Ländern gehen heute Frauen und Männer auf die Straße, um gegen die Gewalt an Frauen zu demonstrieren. One Billion Rising heißt der Event, der heute am Valentinstag stattfindet. Auch in der Schweiz gibt es mehrere Veranstaltungen dazu. Es sind keine klassischen Demonstrationen, sondern es ist eine Choreografie zu einem ganz bestimmten Song. Christian Capretz war heute Mittag in Bern dabei.
In Sichtweise des Bundeshaus auf dem Waisenhausplatz ist um 11:45 einiges los. Viele kommen hier auf dem Weg zum Mittagessen vorbei. In der Mitte beim Brunnen hat sich eine Menschentraube gebildet. Die Mehrheit sind Frauen. Ein paar Philippininnen wünschen sich einen schönen Valentinstag. Unter ihnen ist auch die Initiantin des Berner Events, Annie Hefti-Misa.
Valentinstag ist der Tag von Liebe und ist so positiv. Wir wollen nicht in der Opferrolle bleiben, oder?
Keine gewöhnliche Demonstration soll das sein, sondern ein bunter, fröhlicher Event, der zum Mitmachen anregt.
Das ist Aktion One Billion Rising. 1 Milliarde Frauen weltweit. Heute von Indien bis Guatemala, von Togo bis Norwegen.
Und dann geht's los. Die Frauen und einige wenige Männer tanzen zu einer vorher einstudierten Choreografie. Es sieht ein bisschen aus wie Aerobic und es macht den Beteiligten sichtlich Spaß. Der Tanz kommt aus den USA und wird heute weltweit aufgeführt, in so unterschiedlichen Ländern wie den Philippinen oder Nigeria. Aber macht es Sinn, die Anliegen von Frauen aus so unterschiedlichen Regionen über einen Kamm zu scheren? Annie Hefti-Misa, die Schweizerin mit philippinischen Wurzeln, meint ja. Aber man müsse sich der Unterschiede bewusst sein.
Auf den Philippinen zum Beispiel, viele Frauen sind noch mit der Armut konfrontiert. Und diese natürlich ist ein Hindernis für Bewusstsein. Alle diese Sachen sind Prozesse.
Trotz Unterschieden funktioniert das Konzept von One Billion Rising offenbar tatsächlich auf der ganzen Welt. Die Internetkampagne im Vorfeld war äußerst erfolgreich. Über 600.000 Mal wurde auf YouTube das Vorbereitungsvideo angeklickt, mit dem man die Choreografie zu Hause einstudieren kann. Amanda Weibel von der feministischen Friedensorganisation CFD.
Der Film ist vielleicht überhaupt nicht ein Stil, das mich anspricht, aber es spricht offenbar ganz, ganz viele an. Wir haben in Zürich bei den Treffen mit den Aktivistinnen ein bisschen die Leute gefragt, warum seid ihr da? Und viele haben gesagt, ja, dieser Film. Und es sind ganz andere Leute. Es ist nicht dieser Kreis von Aktivistinnen, die immer an Aktionen sind, sind andere.
Zwar tanzten heute Mittag auf dem Waisenhausplatz nur ein paar Dutzend Frauen mit und etwa ebenso viele schauen zu, aber tatsächlich sind darunter nicht nur Abitur. Am Rand der Veranstaltung stehen zwei 20-jährige Frauen, die im Internet von One Billion Rising erfahren haben und aus Neugier hergekommen sind.
Das ist mein erstes Mal, wo ich da bin. Wir sind vorher noch nie gesehen.
Das erste Mal, aber vielleicht nicht das letzte.
Ich finde es cool, dass so viele Menschen einfach so mitmachen und einfach da zuschauen. Und, ja.
Und tanzen.
Neben den beiden jungen Frauen wippt eine 70-Jährige mit langen weißen Locken im Takt der Musik und strahlt. Sie gehe nicht an Demos, sie fühle sich zu alt dazu, sagt sie. Jetzt aber lässt sie sich von der Musik mitreißen und glaubt an die Kraft einer solchen Veranstaltung.
Ach, das ist nicht nur rein symbolisch, stimmt mir. Also, wir sind ja alle bewegt.
Auch Mitorganisatorin Amanda Weibel glaubt an die Wirkung von One Billion Rising als Form des Protests. Der Tanzevent diene allerdings vor allem dazu, den teilnehmenden Frauen Mut zu machen, sich Raum in der Öffentlichkeit zu nehmen. Die Zuschauer sind sekundär.
Es geht nicht um das Publikum, das ist so, ja.
Und doch scheint auch das Publikum von der Sache angetan. Ein pensionierter Mann hat im Vorfeld vom Tanzevent erfahren und ist extra hergekommen.
Weil ich das Anliegen befürworte, weil ich das super finde, weil heute ein guter Tag ist für das. Ich finde es ganz wichtig, dass Frauen sich wehren, sich manifestieren und das auf eine sehr charmante, schöne, sympathische Art machen.
Charmant und sympathisch, aber gleichzeitig lautstark und kraftvoll.
Eine Welle der Empörung und des Abscheus ging um die Welt. Der Vergewaltigungsfall in Delhi im vergangenen Dezember hat Proteste, Diskussionen und eine Frauenrechtsdebatte in Indien ausgelöst. Die Proteste sind nun weitgehend abgeflaut, aber was anhält, sind die Diskussionen um die Rolle der Frauen und der Männer in der indischen Gesellschaft. Frauen wie die indische Feministin Shobha Deh stellen weiterhin die drängenden Fragen und tragen sie weiter. Karin Wenger hat sie getroffen.
Shobha Deh ist keine typische Feministin. Manche zweifeln gar, ob sie überhaupt als solche bezeichnet werden kann. Sie, die Schönheitskönigin der High Society, die mit 65 Jahren aussieht wie 40, kaum eine Falte im Gesicht. Ihre Augen sind von einer dunklen Sonnenbrille verdeckt, das Haar liegt in sorgfältig geföhnten Locken über ihren Schultern. Manche nennen sie abschätzig Pornoschriftstellerin. Shobha Deh war eine der ersten indischen Frauen, die über Erotik und Sex geschrieben hat. In einer prüden und konservativen Gesellschaft wie der indischen braucht das Mut. Mut, Tabus zu brechen und Gesellschaftsstrukturen aufzubrechen. Shobha Deh macht das seit Jahrzehnten mit spitzer Zunge und spitzer Feder.
The common thread in all of them was that the protagonists were women.
In all meinen Büchern sind Frauen die Hauptprotagonistinnen. Aber sie sind nie Opfer, sie sind stark, sie sind Kämpferinnen. Sie bestimmen ihr eigenes Leben und ihr Schicksal. Genau deshalb wurde Shobha Deh zum Vorbild und zur Inspiration von Tausenden von indischen Frauen. Denn deren Realität sei auch im modernen Indien komplett anders als jene ihrer starken Frauenfiguren, sagt Shobha Deh.
We continue to endorse and propagate medieval attitudes where women are treated as property.
Noch heute werden Frauen in Indien wie im Mittelalter behandelt, als Eigentum, nichts mehr als ein Ding, das eingetauscht, verletzt oder geschlagen werden kann. Das hat sich auch im modernen Indien nicht verändert. Shobha Deh, die in zweiter Ehe einen reichen Industrialisten aus Mumbai geheiratet hat, sagt, auch in den obersten sozialen Schichten Indiens sei Gewalt gegen Frauen normal.
The elite have come to accept domestic violence as a part of a society that looks the other way.
Die Elite akzeptiert häusliche Gewalt, weil es in dieser Gesellschaftsschicht gängig ist, wegzuschauen. Gewalt ist Teil deiner Ehe und du wirst dafür kompensiert mit Reisen, Geld, Angestellten, Luxus. Ja, Gewalt wird besser verdeckt und versteckt in dieser Klasse, aber keine Frau ist sicher vor ihr. Gewalt gegen Frauen habe also weniger mit einer sozialen Klasse zu tun, als mit der Gesinnung in der Gesellschaft und dem Selbstverständnis der Frauen.
And unless even women start to feel better about themselves, they're filled with self-loathing, they're filled with guilt.
Frauen sind voller Schuldgefühle, verurteilen sich für die Gewalt, die andere ihnen antun. Als Opfer werden sie in die Täterrolle geschoben. Sie sind weniger wert, deshalb ist Gewalt gegen sie gerechtfertigt, glauben viele, nicht zuletzt die Frauen selbst. Wenn sich dieses Selbstverständnis nicht ändert, ändert sich auch die Gewalt gegen die Frauen nicht. Sie müssen lernen, aufzubegehren. Aber nicht nur. Denn die junge Frau, die im Dezember in Delhi von 6 Männern vergewaltigt wurde, hatte sich gewehrt. Sie hat dafür mit dem Leben bezahlt. Die Lösung könne deshalb nicht sein, dass Frauen zu Karatekämpferinnen würden, sagt Shobha Deh.
Our constitution guarantees us safety. Our constitution in fact is one of the most evolved progressive constitutions in the world from the point of view of women as well.
Unsere Verfassung garantiert uns Frauen Sicherheit. Sie ist aus Frauensicht eine der besten Verfassungen weltweit. Aber das reicht nicht, wenn die Politiker, die Justiz und die Polizei Verbrechen gegenüber Frauen mit Gleichgültigkeit begegnen. Heute musst du als vergewaltigte Frau froh sein, wenn ein Polizist deine Klage entgegennimmt. Das muss sich ändern. Ein Umdenken in der Gesellschaft und Gesetze, die auch wirklich umgesetzt werden, das brauche es für eine Gesellschaft, in der Frauen und Männer gleichwertig sein sollten, sagt die Feministin Shobha Deh. Die Schnellgerichte für Vergewaltiger, die neu geschaffen wurden, setzen ein erstes positives Zeichen. Und die landesweiten Proteste nach der Vergewaltigung in Delhi beweisen, dass die Frauen nicht mehr schweigen wollen. Sie haben eine Stimme gefunden. Shobha Dehs Stimme ist eine davon. Ob ihr Aufruf zu Gleichberechtigung und mehr Frauenrechten Veränderung bringt, ist fraglich. Schließlich kommt sie von der Elite, genauso wie andere starke Frauenfiguren Indiens. Sonia Gandhi, die Chefin der Kongresspartei zum Beispiel, oder die historische Indira Gandhi, die ehemalige Premierministerin. All diese Frauen haben einen Makel.
These were women who were not a part of our everyday lives. They were iconic ladies.
Sie gehören nicht zu unserem Alltag. Es waren und sind Ikonen aus einer privilegierten Schicht, entrückt. Frauen wie die Dalit-Führerin und Politikerin Mayawati sind die viel stärkeren Feministinnen in Indien. Sie repräsentieren die Unterschicht und damit die große Masse der vernachlässigten Frauen. Deshalb werde die feministische Revolution in Indien aus der Unterschicht kommen und nicht aus der Oberschicht, glaubt Chobade, die selbst der Oberschicht angehört.
But today the women who are working in our villages, in our, the women who are sarpanches, who head the village council, they are the ones who are bringing about a quiet revolution.
Die Frauen, die heute in unseren Dörfern als Dorfchefinnen arbeiten, sind die Anführerinnen einer leisen Revolution. Sie bekämpfen Korruption und erhalten damit den Respekt der Männer. Mit diesem Respekt können sie auf Frauenthemen setzen und wahre Veränderung bringen.
Der St. Galler Polizeikommandant Paul Grüninger hat im Zweiten Weltkrieg rund 3000 Juden das Leben gerettet. Obwohl er damit gegen seine Vorschriften verstieß, ließ er Flüchtlinge über die Grenze in die Schweiz und brachte sie so vor den Nazis in Sicherheit. Das brachte ihm im Prozess wegen seines Vergehens um Stelle und Ehre. Erst ein halbes Jahrhundert später, lange nach seinem Tod, wurde er rehabilitiert. Jetzt bringt das Theater St. Gallen Paul Grüninger auf die Bühne als szenisches Dokument. Sascha Zürcher war an der Premiere.
Paul Grüninger hat mir das Leben gerettet.
Der Fall des umstrittenen Flüchtlingshelfers Paul Grüninger machte weltweit Schlagzeilen. Für die einen ein Held, für die anderen ein Gesetzesbrecher. Die Geschichte des St. Galler Polizei- und Grenzkommandanten gab in den 90er Jahren viel zu reden. Das nimmt die St. Galler Inszenierung von Elisabeth Gabriel und Nina Stazol auf.
Toter Polizist lässt St. Gallern keine Ruhe. Vorarlberger Nachrichten, 29. Oktober 1993. Der Retter vieler jüdischer Flüchtlinge. Gefeuert, verurteilt und nie rehabilitiert. Süddeutsche Zeitung, 23. Oktober 1993.
Wer war Paul Grüninger? Die Presse, Wien, 13. November 1993.
Wer war Paul Grüninger?
Dieser Frage geht das Dokumentartheater nach. Die Bühne ist schlicht und die Regie schafft es, den Stoff nicht trocken auf die Bühne zu bringen. Die Schauspieler und Schauspielerinnen schlüpfen in unterschiedliche Rollen. Es werden Megafone eingesetzt und Tondokumente eingespielt. So auch eine Straßenumfrage.
Der Paul Grüninger ist ein Wachmeister gewesen.
Ich kenne ihn nicht, aber ich glaube sicher ein genialer Mann. Ja, mit einer guten Stimme, ja, und einer guten Performance. Ja.
Keine Ahnung. Menschen gerettet hat.
Der Name Grüninger sagt vor allem der älteren Generation noch etwas. Die meisten Jugendlichen aber haben keine Ahnung von Paul Grüninger. Die Inszenierung ist denn auch auf ein junges Publikum zugeschnitten. Damit die Tat eines Einzelnen, der sich für die Menschlichkeit und gegen den amtlichen Gehorsam entschieden hat, nicht in Vergessenheit gerät.
Diese Zeit zunehmender Spannungen brachten mir besondere Aufgaben. Auf die Besetzung Österreichs durch die Hitlerarmee folgte automatisch die verbrecherische Verfolgung und Vernichtung auch der österreichischen Juden. Der Zustrom jüdischer Flüchtlinge, die völlig mittellos und verwahrlost über den Rhein in den Kanton St. Gallen gelangten, wurde täglich größer.
Die Regie arbeitet mit historischen Quellen und lässt die Schauspielerinnen und Schauspieler aus Briefen, Originalsitzungs- und Verhörprotokollen zitieren. Zu hören ist auch ein Lied, welches ein geretteter Flüchtling extra für Paul Grüninger schrieb.
Wo gibt's die feinsten Schüble, die allerbeste Brust? Das gibt's nur in St. Gallen, der wunderschönen Stadt.
Im Zentrum steht kein Held, kein Rebell, Märtyrer oder Verräter, sondern ein normaler Mensch. Einer, der sich und seine Existenz riskierte, um Menschenleben zu retten. Im Publikum saß gestern auch der Enkel.
Also ich bin natürlich sehr beeindruckt, habe sehr viel von dieser Zeit miterlebt und ich bin jetzt noch sehr bewegt, ich kann noch gerne so viel sagen.
An vorderster Front kämpfte damals in den 90er Jahren der St. Galler Ständerat Paul Rechsteiner. Für ihn ist das Theaterstück Paul Grüninger, ein Grenzgänger, das jetzt zur Uraufführung gekommen ist, ein Meilenstein.
Ja, ist natürlich eine sehr wichtige Geschichte, dass das St. Gallen ist. Also das St. Galler Stadttheater, wo ja doch eigentlich vielleicht der kulturelle Ort ist, wo auch das gesellschaftliche Leben sich drin manifestiert. In der Literatur, im Buch ist es schon angekommen. Auch die Rehabilitierung rechtlich immer zustande gebracht. Einen Platz gibt es, ein Stadion gibt es. Aber dass das lebt jetzt in einem Theater mit Menschen, die die Geschichte vermitteln, meine, das ist schon ein grosser Sprung für St. Gallen.
Knapp 20 Jahre nach der Rehabilitierung wird Paul Grüninger also wieder zum Stadtgespräch in St. Gallen. In ihrer Amtszeit kam auch Altregierungsrätin Katrin Hilber in Berührung mit dem Fall. Ihr fehlten nach der Theaterpremiere die Worte.
Ach, ich bin tief beeindruckt. Mir ist es richtig eingefahren. Ich kenne die Geschichte relativ gut, weil ich in der Schlussrunde um 96 dabei war. Aber es ist mir ziemlich eingefahren und ganz schwere Geschichte.
Obwohl man die Geschichte kennt, ist die Aufführung packend und man spürt, Paul Grüninger hat Spuren hinterlassen. Und diese werden uns wohl noch lange beschäftigen.
Mein erstes Handy, da habe ich ganz schön viel Liebesgeflüster durchgeflüstert, denke ich. Und das liegt immer noch in der Schublade. Das zweite und das dritte auch. Was machen Sie mit Ihren gebrauchten Handys, mit ihren gebrauchten Geräten? Computer, Radio, Handy, Laptop. Wie nutzen wir solche elektronischen Geräte? Wie gehen wir möglichst umweltschonend mit ihnen um? Am Kongress ICT for Sustainability an der ETH Zürich diskutieren Fachleute zurzeit, Fachleute aus dem In- und Ausland über diese Frage. Auch eine konkrete Initiative wurde lanciert. Sie soll das Recycling von Elektroschrott in Schwellen und in Entwicklungsländern fördern. Eine große Herausforderung für die Zukunft. Dazu der Beitrag von Anita von Mont.
Elektroschrott fällt nicht nur in reichen Industrieländern an. Im Gegenteil, in wenigen Jahren werden sich in Asien bereits mehr ausrangierte Computer türmen als im Westen, sagt der Recycling-Spezialist Matthias Schlurp. Und in Afrika habe bald jede Person mindestens ein Handy.
Was man häufig sieht, ist, dass die Leute drei Handys sogar bei sich tragen, weil in verschiedenen Regionen hat man nicht immer Anschluss mit dem gleichen Provider. Das heißt, man hat dann verschiedene Nummern, man hat auch verschiedene Geräte.
Doch sind diese Geräte einmal kaputt, werden sie selten professionell recycelt. Meist landen sie im Kehricht oder in den Händen von Amateuren. So etwa, erzählt Matthias Schlurp, verarbeiten weltweit Tausende von Hinterhofbetrieben die sogenannten Leiterplatten weiter, also die Metallteile aus dem Innern von Computern.
Da hat es Gold drin. Und die nehmen diese Leiterplatten und ätzen quasi das Gold daraus. Und da sind natürlich dann viele Chemikalien spielen da mit und da entstehen Dämpfe und so weiter. Und das ist natürlich sehr, sehr gesundheitsgefährdend.
Auch sind solche Praktiken umweltbelastend und ineffizient. Denn viel vom kostbaren Metall in den Elektronikteilen können Amateure gar nicht recyceln. Die Schweiz erweitert daher nun ein Hilfsprogramm, das schon länger in 5 Ländern Afrikas, Asiens und Südamerikas läuft. Auch in anderen Entwicklungsländern wollen nun das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, und die Forschungseinrichtung EMPA gezielt Pilotprojekte aufbauen. Diese Projekte fördern in den kleinen Amateurbetrieben das nachhaltige Recycling, eben beispielsweise von Leiterplatten aus Computern. EMPA-Mitarbeiter Matthias Schlurp schildert ein Projekt aus Indien.
Was wir gemacht haben, wir haben die Leute zusammen mit einer lokalen NGO trainiert, damit sie besser sehen, wo das Gold wirklich ist in diesen Leiterplatten. Man hat dann eine Kooperative gegründet.
Und man hat die Rollen neu verteilt. Die Kleinbetriebe sind heute nur noch zuständig fürs Aussortieren der wertvollen Metallteile. Die Kooperative kauft ihnen diese ab und verkauft sie fürs professionelle Recycling an große Rohstoffverarbeiter.
Mit dieser Kooperative hat man den Leuten zeigen können, sie können besser sortieren, aber sie müssen das mit den Säurebädern gar nicht mehr machen.
Und sie verdienen erst noch mehr, weil sie nun mehr Gold abliefern. Matthias Schlurp ist daher überzeugt, sauberes Recycling in Entwicklungsländern wird sich durchsetzen.
Wenn man das rüberbekommt, dass die Entwicklungsländer das auch als Chance sehen, quasi als Businessmodell und als Vorteil von ihnen, dass sie das auch nachhaltig gut zurückgewinnen können, dann ist eine gute Motivation, da das richtig zu machen.
Bestätigt sieht sich Schlurp durch Entwicklungen wie in Peru. Die Mitarbeiter des SECO-EMPA-Programms beraten nämlich auch Regierungen. Und die Regierung von Peru hat mittlerweile ganz im Sinne der schweizerischen Berater strenge Recyclingvorschriften erlassen. Und tatsächlich ist hier nun der sauber entsorgte Metallschrott aus Computern gestiegen, von 8 auf immerhin 20%. Allerdings gehört Peru zu den ohnehin fortschrittlicheren Ländern in der Dritten Welt. Ein flächendeckendes, nachhaltiges Recycling bleibt eine große Herausforderung. Denn in vielen Entwicklungsländern gibt es zwar immer mehr Elektro- und Elektronikgeräte, doch noch überhaupt keine Recycling-Systeme.
Es ist ein gemischt literarisches Jazz-Quintett, benannt nach einem Schriftsteller, um das es geht. Das Glauser-Quintett. Der Schweizer Schriftsteller Friedrich Glauser, der Erfinder des Wachtmeister Studer, stand Pate für den Namen. Und die fünf haben sich auch musikalisch und literarisch ganz Glauser verschrieben. Gegründet hat das Quintett der Pianist und Komponist Daniel R. Schneider. Und es ist jetzt schon zum zweiten Mal mit einer szenisch-musikalischen Lesung nach einer Geschichte von Glauser in der Schweiz unterwegs. Ich habe Daniel R. Schneider gefragt, es ist schon ein bisschen ein seltsamer Titel. Die Produktion heißt »Knarrende Schuhe«.
Ja, sehr seltsam. Vor allem hat sich der Titel gewandelt. Zuerst hieß er Quietschende Schuhe. Glauser hat diesen Text 2-3 Mal überarbeitet und den Titel jeweils abgeändert.
Der Höreindruck von quietschenden oder knarrenden Schuhen, der in einer Geschichte von Friedrich Glauser eine Rolle spielt, wie übersetzt sich jetzt das auf die Bühne, in die Musik?
Also von der Geschichte her ist so, dass der Wachmeister Studer krank im Bett liegt und in seinem Fieberwahn Geräusche im Haus hört und aus diesen Geräuschen eine Geschichte montiert eigentlich im Kopf und dann nicht sicher ist, ist das wirklich passiert oder ist es nicht passiert in dieser Geschichte.
Wenn man ja Fieber hat, dann kommen manchmal Bilder, es wechselt sich alles Mögliche ab im Kopf. Ist das so eine Vorgabe, das auch dann in Szenische zu übersetzen? Wird es so eine Traumgeschichte?
Jein. Wir arbeiten nicht szenisch. Diese Produktionen sind wirklich im eigentlichen Sinne Konzerte. Aber von der Geschichte ausgehend ist die Idee, dass der Text selber zum Instrument, zur musikalischen Stimme wird. Und in dieser speziellen Geschichte haben wir versucht, der Versuch von Glauser, dies darzustellen, diese knarrende Schuhe, diese Kopfgeschichte, gleichzusetzen mit dem Studer und dem Glauser. Glauser hat dann dieser Geschichte lang herumgebastelt und ist nicht richtig fertig geworden. Einerseits wegen seiner psychischen Verfassung und wegen der Morphiumsucht, nehme ich mal an, Alkohol, Tabletten und so weiter. Und andererseits ist das der Studer in der Geschichte, der krank im Bett liegt und mit dieser Situation nicht zurechtkommt. Das ist quasi so wie eine Doppelgeschichte.
Und wenn es so viele Leerstellen gibt in so einem Fragment, hat man ja auch Platz als Musiker.
Genau. Aber das ist jetzt nicht spezifisch auf diese Geschichte, sondern das ist Glauser grundsätzlich. In seinen Geschichten, vielleicht ausgenommen die Kriminalromane, passiert das Wesentliche zwischen den Zeilen. Diese Geschmäcker, diese Gerüche, diese Atmosphäre. Und das ist das Wesentliche eigentlich. Und das lädt als Komponist ein, natürlich zu fühlen, zu ergänzen.
Sie haben die Musik komponiert, Daniel R. Schneider. Was für Musik schreibt man denn für Glauser?
Die Musik ist nicht nach dieser Geschichte geschrieben. Ich komponiere nicht wie Filmmusik, die etwas unterstützt, sondern die Musik ist eigenständig komponiert. Das heißt, in dieser Geschichte jetzt hat es Charakterstücke quasi der Frau von Studer, Studer selber zugeschrieben und so weiter. Das sind Charakterseelenstücke eigentlich. Dann hat es Landschaftsstücke, wenn Studer auf die Straße geht. Oder dann gibt es die Hausmusik im doppelten Sinn, dass er Geräusche hört oder man die Treppe hinauf geht. Eine Mischung zwischen Geräusch und Musik, die sich überlappen.
Hören wir doch das in einem kurzen Beispiel mal an.
Im Jahre 1919 musste Jakob Studer, der seit anderthalb Jahren Kommissär der Stadtpolizei in Bern war, eine neue Wohnung suchen. Schweißtropfen bilden sich auf der Stirn und die Frau sagt: Kübi, du hast Fieber? Und sie sucht das durch den Umzug verlegte Thermometer. Musik.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Clip zur Glauser-Geschichte »Knarrende Schuhe« mit dem Glauser-Quintett. Daniel R. Schneider, zum Schluss noch die Frage, warum sind Sie gerade auf Glauser gekommen? Was fasziniert Sie so sehr an diesem Schriftsteller, den wir vor allem als Krimi-Autor kennen?
Das ist so eine wechselnde Geschichte. Ich habe viel Glauser gelesen früher. Und es hat mich reingezogen, diese Geschichte, diese Atmosphären, vor allem diese Sprache, diese Hölzerne ein wenig, so immer etwas zwischen Bühnen, also Schriftdeutsch und Mundart gesprochen. Und diesen Bruch in der Sprache höre ich auch, wenn ich das lese. Ich muss gestehen, dass ich mich oft genervt habe bei Glauser beim Lesen. Es braucht Geduld und auch etwas Ausdauer, weil zum Teil die Geschichten, wie sie enden oder wie sie weitergesponnen wird, nicht immer, wie sagt man, auf der verheben. Aber was mir gefällt, ist, dass zwischendrin, man ist wirklich in diesem Stegenhaus, auf dieser Straße und so weiter. Das hat mich immer fasziniert.
Der Komponist und Pianist Daniel R. Schneider über den sperrigen, aber ungemein lohnenden Autor Friedrich Glauser. Das Glauser-Quintett spielt Knarrende Schuhe heute und morgen Abend im Eisenwerk Frauenfeld.
Der Bündner Schriftsteller Arno Kamenisch erhält den Hölderlin-Förderpreis der Stadt Bad Homburg. Die Jury begründet ihren Entscheid mit der sprachartistischen Leistung, die Kamenisch in seiner Erzähltrilogie gezeigt habe. In seinen Büchern beschreibt der 35-Jährige den Alltag in der Surselva aus der Sicht der lokalen Bevölkerung. Das leichtfüßige Jonglieren zwischen Rätoromanisch, Schweizer und Hochdeutsch, das Kamenisch in seinen Werken anwendet, sei eine klangmächtige Wörtersymphonie, schreibt die Jury in ihrer Begründung. Anlässlich der Verleihung des Eidgenössischen Literaturpreises im vergangenen Jahr erklärte Kamenisch gegenüber Radio SRF, er habe sich seinen Schreibstil, diese Vermischung der drei Sprachen, jahrelang erarbeitet.
Also ich habe einmal einen Ausdruck auf Dialekt, einmal sie gefärbt romanisches Wort, aber immer so, dass es verständlich ist. Ein Text ist für mich interessant, oder ein Satz ist für mich interessant, wenn es eben auch das fremde Element drin hat. Wenn so sehr eigenwert irgendwo, das ist vielleicht das, was man aussucht beim Schreiben, dass man etwas, was man über Jahrzehnte entwickelt, eine ganz eigene Handschrift, wo unverkennbar sein soll auch.
Der Förderpreis an Arno Kamenisch ist mit 7.500 € dotiert und wird Mitte Juni vergeben. Der Hauptpreis, der mit 20.000 € dotiert ist, geht an Ralf Rottmann. Er galt als einer der einflussreichsten Denker seiner Zeit. Nun ist der Rechts- und Moralphilosoph Ronald Dworkin im Alter von 31 Jahren in London gestorben. Dworkin, der unter anderem in Oxford und an der New York University lehrte, wurde vor allem durch seine Theorie des Law as Integrity bekannt. In diesem Werk kritisierte Dworkin den sogenannten Positivismus in der Rechtsprechung. Der US-Amerikaner vertrat damit die Ansicht, dass ein Mensch auch dann gewisse Rechte innehat, auch wenn sie nicht ausdrücklich in Gesetzestexten festgehalten werden.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.